Spaß. How does it?
Hallo, hier sind Charonda und Ivy und ihr hört Schwesterplanet.
Hi.
Hi, hier sind Charonda und Ivy.
Willkommen zu Schwesterplanet.
Heute
reden wir über etwas, das uns near and dear to our heart ist.
Ohne Scheiß.
Ja, ein bisschen viel zu dir. Ja, wirklich. Und zwar nichts
eigentlich so ganz Ernsthaftes.
Ja.
Also nichts Politisches oder sowas.
Diesmal geht es wirklich nur um Entertainment und was wir davon haben.
Ja. Und halten.
Halten und wie, aber auch wie sehr es einen bewegen kann. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal mich so etwas so krass und so lange bewegt hat.
Wir kommen gleich dazu, wie ich dazu denke, weil... Oh. Nee, nicht anders. Ich nur also. wie mein Arc.
Achso, dein Arc. Stimmt.
Mit dem Arc.
Arc.
Genau. Also über... So lange reden wir jetzt darüber, nicht mal den Titel genannt. Genau. Über Hamilton, das Musical.
Okay. So, wer Hamilton nicht kennt, oh Gott, ich bin schon viel zu aufgeregt, aber ich komme jetzt mal runter. Wer Hamilton nicht kennt, Hamilton ist ein Musical, das am Broadway läuft seit 2015 und würde immer noch laufen, wenn Corona nicht wäre, aber es wird definitiv danach wieder weiterlaufen und nicht viele Broadway-Musicals laufen so lange.
Das einzige andere war König der Löwen.
König der Löwen, Phantom der Oper und natürlich läuft Hamilton erst seit 5 Jahren, aber es ist kein Ende in Sicht.
Ja. Es ist sehr, sehr erfolgreich.
Genau. Und seit dem Frühjahr oder Sommer 2020, ich glaube Sommer, gibt es das Musical nun auf Disney Plus zu sehen. Ja, also wenn man ein Disney Plus Abo hat, für wie viel kostet das? 6,99 oder so, irgendwas so, kann Hamilton sehen. Wohlgemerkt, ein Musical, das am Broadway läuft und normalerweise kostet ein Ticket irgendwie über 200, 300 Euro.
Was super absurd ist, aber okay, lassen wir das mal.
Ja, das ist ein anderes.
Genau, wie gesagt, kann man jetzt seit Frühjahr, Sommer ungefähr auf Disney Plus sehen. Ich werde jetzt mal ganz kurz nur ganz schnell so die Eckdaten nochmal nennen. Und zwar fand die Uraufführung von Hamilton in New York, obviously New York City, statt am 20. Januar 2015. Am Public Theater, glaube ich. In dem Music geht es um das Leben des amerikanischen Gründungsvaters Alexander Hamilton, der zu zahlreichen anderen alten Weißen, zu den Gründungsvätern der USA gehört. Darüber können wir jetzt ganz kurz nochmal sprechen, dann inhaltlich, um was es dann tatsächlich geht, bla bla bla. Ist aber jetzt nicht so wichtig. Der Komponist und Dramatiker des ganzen Stücks oder des Musicals ist Lin-Manuel Miranda. Vielleicht kennt ihr den von Moana. Der hat da ein paar Songs geschrieben auch. Der hat vorher auch...
Falls man Musicals kennt man vielleicht In the Heights.
Genau.
Hat auch Bring It On, also die Musical-Version von dem Cheerleader-Film gemacht.
Genau.
Aber Hamilton war auf jeden Fall sein großer, 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 großer Durchbruch.
Genau. Er war halt von dem Buch Alexander Hamilton von Ron Chernow inspiriert und hat dann angefangen zu schreiben und dann plötzlich hat er sich gedacht, ey, warum mache ich nicht Musical draus? Seit dem 6. August läuft es am Broadway.
2015,
obviously. Wie gesagt, aufgrund von Covid-19 mussten sie es jetzt unterbrechen. Aber es wird wahrscheinlich hundertprozentig weiterlaufen dann.
Wenn der Broadway bis dahin nicht bankrott gegangen ist, aber dazu noch. Erzählen wir weiter. Bleiben wir bei den schönen Dingen.
Oh. Einige Broadway-Schauspieler müssen jetzt ins Gesundheitswesen oder in andere
Bereiche. Ich habe auch in meinem Facebook-Feed so Leute, die jetzt Realtor sind. Ich denke mir so, fuck.
Scheiße.
Egal.
Naja, kommen wir mal zu einer besseren Neuigkeit. Hamilton, das Musical, hat super viele Preise gewonnen. Unter anderem 11 Tonys bisher. Ein Pulitzer und ein Grammy für das beste Musical Soundtrack. Genau.
Deserved.
Wirklich?
Egal.
Oh Gott. Wirklich.
Okay. Wirklich. Ja, Das sind auf jeden Fall die Eckdaten.
Mhm. Du kannst ja vielleicht sagen, wie du dazu gekommen bist, dir überhaupt Hamilton anzugucken. Warum ist das für dich interessant? Bist du Musical-Typ? Ne? Ist es so dein Ding oder nicht?
Das Ding ist, ich bin ja eigentlich, also ich komme ja aus der Musik, aus dem Theater, aber das zusammen, das Musical ist für mich so, es gibt ein paar tolle Songs und so. Und ich meine, für Uni-Purposes damals in New York musste ich auch Musical-Songs lernen und so. Und es hat auch Spaß gemacht, weil man sucht sich ganz klar die raus, die man gut findet. Und das war's für mich. Kenne ich mich mit Musicals bis heute aus? Nein, meine Freunde aus New York würden mich wirklich in Grund und Boden argumentieren über Musicals. Ich habe da nicht so viel Ahnung. Und ich weiß noch, ich bin damals eben in 2015 nach New York gezogen. 6. August kam es an Broadway. Ich war am 5. September dort.
Ach so.
Wirklich. Die ganze Schule hat gebrannt. Alle so, Hamilton, alle, Hunter the Bastard, Orphan. Und ich dachte mir so, was redet ihr? Was soll das? Dann gehst du halt in die Dorms von denen, die springen auf ihren Couches und singen das alle und rühmen sich darüber, dass sie es aussehen. Ich denke mir so, was ist falsch mit euch? Das ist für mich das Einzige. Und ich habe dann damals, ein Jahr später, also Ende 2016 hatten wir noch so ein Modul zu Musical eben, so Musical Auditions und so. Und hab dann, nicht jeder ist da reingekommen und dann mussten wir halt auch so kleine Auditions machen. Und dann habe ich mir Burn rausgesucht. Und war so, okay, dann singe ich Burn. Klingt cool. So. Hat auch gut geklappt alles, aber hinterher meinte irgendwer zu mir, Burn ist grundsätzlich, wenn du zu einer richtigen Audition gehst, kein guter Song zu wählen.
Ja.
Weil der so bekannt ist und so viele Leute diese Songs singen. Aber wo mein Mindset war, ich hatte damit nichts zu tun. Yeah. So, für mich war das ein cooler Song. So. Und selbst dann bin ich nicht mal richtig in Hamilton gekommen. Ich kannte die Story nicht. Ich wusste, okay, dieser Song geht irgendwie um Betrug oder so. Ganz klar vom Text her. Aber selbst danach nicht. So, und dann hieß es, okay, Hamilton kommt nach Deutschland. So. Ich war so, okay, jetzt kommt der Wahnsinn auch noch nach Deutschland. Also nach New York ist es nach England gegangen und kommt jetzt anscheinend nächstes Jahr nach Hamburg. Also je nachdem, wie Covid läuft, würde ich mal sagen. und dachte mir so, okay, jetzt will ich sehen. Jetzt will ich wirklich sehen, what's the fuss about? So, und habe mich mit einer Kollegin zusammengesetzt von Harry Potter, die natürlich Hamilton kennt. Sie hat Hamilton sogar live gesehen damals in New York. Ja, hat irgendwie so richtig krass billige Karten abgesagt.
Wirklich?
Ja, es gibt ja noch so Lottery oder
Schlange. Man kriegt halt
spottbillig, wirklich für $20 oder
20
so.
Dollar?
Ja, wirklich.
Und dann sitzt du aber auch in...
Du sitzt nicht vorne.
Also in der
Das ist Zufall tatsächlich. Ach so. Ich hatte auch mal eine Lottery für ein anderes Theaterstück am Broadway und saß
relativ bei
10-3 oder so.
Aber als sie zu ins Theater gegangen sind, war es auch Broadway?
Ja.
Und da saßen wir auch ziemlich gut.
Wir saßen, also wir waren zwar relativ nah, aber man hat alles gut gesehen, man hat alles gut gehört. Ja, das ist Zufall auf jeden Fall, wenn man so Lottery-Tickets bekommt. Sie hat es auf jeden Fall schon mal gesehen und ich habe es halt mit ihr zusammen geguckt und
da dachte sie so, wow.
Ich so, wow. Und das war nicht...
I understand,
aber noch nicht ganz. Weil ich muss das, glaube ich, nochmal gucken, um wirklich komplett drin zu sein. Aber nachdem ich das erste Mal geguckt habe, war dieser Soundtrack für mich sofort so, okay, ich muss es nochmal... für mich selber analysieren.
War das mit mir das zweite Mal, dass du gesehen
hast? Mit dir war es das zweite Mal.
Okay.
Da war ich aber schon Feuer und Flamme. Aber das Ding ist halt, ich hatte das erste Mal auch ohne Untertitel geguckt. Deswegen war es für mich sehr schwer zu folgen.
Ja.
Und es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie Advanced English ist, aber es ist gerappt und gesungen.
Es ist schnell. Es ist super schnell.
Du kriegst nichts mit, wenn du die Story nicht kennst.
Und du guckst ja auch. Ich meine, da passiert so viel auf der Bühne.
Dazu kommen wir natürlich auch noch. Passiert so viel. Aber ja, für mich war, I was sold. Ich habe das jetzt zum 5. Mal geguckt. Ich habe geweint wie ein Baby. Ich komme nicht klar. Ich höre und weißt du, wenn ich liebe es, Alben im Ganzen zu hören und ich höre Musik auch tot.
Same, ich auch. Oh Gott.
Ich höre es seit 5 Monaten. Warum ist es mir nicht langweilig?
Das ist meine Frage. Same, warum?
Warum ist es mir nicht langweilig?
Oh mein Gott. Bei mir war das so, dass du meintest, ja, Hamilton, jetzt ich habe Disney Plus, bla, wir müssen es gucken. Und ich dachte mir so, was labert die? Und ich hatte mir dazu dann auch, also als du meintest Hamilton, weil manchmal hast du so Obsession, dann denke ich mir so, ja, okay, lass ihre Obsession haben und dann ist es schon gut nach ein paar Monaten. Ich meinte, okay, wir gucken jetzt Hamilton und dann hat er jetzt hier einen Tag Corona und so und es war auch Lockdown 1, glaube ich sogar.
Mhm.
Wer hat da was zu tun?
Ja, wo es war gerade wieder.
Es war gerade wieder, okay. Ja, gut, und wir saßen dann zusammen, haben uns extra ein Date ausgemacht und so. Fernseher musste da sein, groß Bildschirm, bla, bla, bla. Ja. Dann saßen wir da und ich so, ja, okay, let's see. Und dann sitzen wir da erstmal und ich so, ja, nett. Ja? Du siehst ja so viele schwarze Menschen, People of Color, bla bla bla. Und ich so, okay, let's see where this is going. Und am Ende dachte ich mir so, ich glaube, spätestens nach dem ersten Akt dachte ich so, okay, Story ist
nach Angelica's Song.
Story ist gut, ja. Und dann habe ich weil haben wir jetzt zu Ende geguckt, da dachte ich mir so, okay, I'm in. Und da hatte ich nicht mal alles verstanden. Ja. Weil wir hatten sogar mit Untertitel geguckt und dann meinte sie, du musst unbedingt die Untertitel lesen, damit du es besser verstehst. Und ich nur so, Untertitel, Bild. Da dachte ich so, weißt du was, scheiß auf die Untertitel erstmal, guck dir an, was auf der Bühne abgeht. Und dann habe ich mir direkt am nächsten Tag auf das Album angehört. Und das, ich meine, es ist lang, es sind super viele Songs einfach. Ja. Ich meine, das Stück geht 2,5 Stunden. Genau, so lang geht das Album, obviously. Dann höre ich es während der Arbeit gehört so und denke mir so, okay, in. Und dann höre ich mir das, ich habe es, glaube ich, genau an einem Tag einmal angehört, dann habe ich mir am nächsten Tag nochmal angehört, dann habe ich mir am übernächsten Tag, ich habe es eine Woche durchgehört, ich habe nichts anderes gehört.
Oh Gott.
Ich habe es mal wieder von vorne angefangen und oder dann manchmal die Songs, die ich am besten fand, habe dann neue Songs entdeckt. Also ich hatte so viel zu tun, musste mir die Texte anhören, dann die alleine wie es komponiert wurde. Come on!
Das ist gut, man.
Es ist gut.
Und ich fand auch, weil ich weiß, es gibt ja Leute, die sind richtig gestresst von Leuten, die labern, während man Film guckt. I get it. So. Ich will auch nicht die ganze Zeit vollgelabert werden, wenn ich was gucke. Aber für mich war es voll hilfreich, dass ich es mit Madina damals geguckt habe. Sorry, Shoutout Madina. Geguckt habe und sie mir ein paar Sachen erklärt, die ich vielleicht verpasst habe. Weil wie gesagt, es passiert so viel. Und natürlich kann man sich dazu entscheiden, es nochmal zu gucken. Aber am besten hat man schon genug Info, das nochmal zu gucken und zu wollen. Und dann dachte ich mir so, okay, dann gucken wir es jetzt zusammen. Aber ich kommentiere trotzdem noch ein bisschen, weil ich weiß, ich mag es auch nicht, wenn ich so viel laber.
Aber das Ding ist, ich meine, genauso wie wir es geguckt haben, fand ich es am besten. Also erstmal zu gucken und einfach auf sich wirken zu lassen mit allem, was da ist. Und dann sich das Album anzuhören, also den Soundtrack anzuhören, nochmal durchgehen zu lassen, zu gucken, was verstehe ich aus dem Soundtrack, dann nochmal anzugucken und dann nochmal zu hören. Ja. Weil ich finde, man muss die ganze Zeit hin und her und dann hört man die ganze Zeit durch. Hört man einfach, egal. Die ganzen Passagen auswendig. Ich habe zeitweise, mein Freund hat die Schnauze voll von Hamilton, er sagt so, es kommt aus den Ohren raus, ich sing's zu viel, ich hör's zu viel, ich belte das hier in der ganzen Wohnung.
Angelica!
Kein Bock hat er drauf. Ja. Er war halt auch nicht so invested, aber für ihn ist es immer ein bisschen schwierig, wenn es so alles so fast-paced ist und so, aber okay, gut.
Auf einer anderen Sprache fast-paced.
Und dann auf einer anderen Sprache und so. Aber,
ja.
Well, basically, so sind wir dazu gekommen.
Ich glaube,
und ich bin auch keine Musical-Person. Ich würde nicht sagen, ich hasse Musicals, aber sie interessieren mich nicht. Das einzige Musical, das ich in meinem Leben sehen wollte, ist Lion King. Das ist das einzige. Die anderen interessieren mich nicht.
Habe ich bis heute nicht gesehen, aber so, same.
So aber dann habe ich mich zu... Und dann kam halt auch über Hamilton kam ich dann so ein bisschen zu Les Miserables. Ich will den Film nicht gucken, wenn es Les Miserables als Aufführung gibt.
Guck den Film.
Nee, ich habe zu viele Rezensionen zu dem Film gesehen. Es war alles so schlechte Kritiken. Russell Crowe kann nicht singen, er mumbelt nur rum. Aber das Ding ist, es wurden ja dann habe ich so ein paar Parallelen gezogen zwischen Les Miserables und Hamilton. Und ich weiß nicht, ob es ein Musical-Rezept ist, aber es gibt ja, jeder hat so seinen Song, so
seine Theme.
Also
sein Score.
Oder genau. Und das kommt dann immer wieder auf. Also entweder als Zwischending in anderen Themes oder Songs oder halt nochmal als anderer als Song mit einem, Reprise, mit einem anderen Text oder mit einem abgeänderten Text und so. Und bei Les Miserables ist ja auch ähnlich. Jeder hat sein Theme, alles kommt nochmal auf, bla bla bla. Und dann gibt es halt auch viele so, wo duelliert wird. Und wenn die Leute das nicht, wenn die SängerInnen das nicht gut genug singen, sorry, dann ist es doch verkackt.
Aber,
und das war bei Les Miserables so.
Aber bei Hamilton ist es ja auch.
Bei Hamilton ist es nicht so ein Problem. Ich meine, Lin-Manuel kann nicht so gut singen. Aber
er hat das Stück geschrieben.
Er hat das Stück geschrieben, er kann seinen Song, er kann seine Texte und so. Und er bringt das rüber, was er rüberbringen soll. Und es ist jetzt nicht so schwierig und es ist auch nicht die ganze Zeit im ständigen Duell, wie du es hast mit Russell Crowe und Hugh Jackman, wo sie in der Sequenz da die ganze Zeit sich ansingen.
Also ich finde, will ich aber noch kurz dazu sagen, dafür, dass du es nicht geguckt hast, hast du aber ganz schön viele Mal dazu.
Ich weiß. Ich habe viele Behind-the-Scenes gesehen.
Ich persönlich mag auch nicht so gerne Kritiken oder Rezensionen angucken, lesen, weil ich finde, das tainted schon meine Wahrnehmung. Ich gehe dann ins Kino und habe dann schon so eine preconceived notion.
Ist
wirklich gut.
Es ist Russell Crowe kann trotzdem nicht sehen.
Russell Crowe kann nicht sehen, weil Russell Crowe ist ja auch nicht der Hauptcharakter. Und
okay, ich guck's mir
an. Alle anderen, The Park.
Ich guck's mir an.
Oh Gott, ey, ich bin wirklich in Rage hier gerade.
Und außerdem war das Problem auch, okay, gut. Aber nee, wir reden gar nicht drüber, weil ich habe den Film nicht gesehen. Was soll ich darüber sagen? Aber dieses ganze Ding zwischen... Weil Les Miserables, weil live gesungen wurde die ganze Zeit in dem Film, wie strained die Stimmen waren und so, wie fertig das auch sich angehört hat. Die armen SchauspielerInnen, die da irgendwie sich zu Tode schauspielen mussten, basically. In der Kälte, es auf einmal Wasser, es regnet und so. I did a dream of time gone
by. Ich kann dir sagen, they're all fine now, okay?
Obviously. Anne Hathaway hat einen Oscar bekommen.
Ja, aber weißt du, das ist der Oscar price to pay. Sie hat nicht den Oscar zufällig sie hat nicht den Oscar zufällig gewonnen.
Nee, natürlich
Ziel?
Nicht.
Ihr Ziel? Genauso wie von Hugh Jackman.
Ja.
Ich gewinne einen Oscar.
Vor allem hat sie sich von der Kamera rasiert auch.
Exactly, siehst du? Also tut mir gar nicht leid. Ich habe da nicht so viel Mitleid.
Dass okay, back to Hamilton.
Okay, wow.
Wow.
Ich finde einmal so die wichtigsten Punkte ganz schnell, also die, das heißt wichtigsten, aber die Sachen, die total im Kopf bleiben.
Inhaltlich meinst du?
Also ja, inhaltlich, aber auch also von Hamilton.
Das okay, stimmt. Dass man dann, okay.
Erstens.
Ach so, Spoiler Alert, obviously.
Spoiler Alert.
Aber ich finde, wenn man gespoilert wird, so ist es nicht so krass schlimm, weil man kann die Story von Hamilton lesen und dann weiß. Nicht, dass euch die Story interessiert, aber ich meine.
Und selbst wenn man, ganz ehrlich, selbst wenn man das alles jetzt hört, es sind keine Spoiler.
Wie das so rübergebracht wird, einfach. Das ist
ja auch ein Bühnenstück. Ja. Man muss es sehen.
Ja, so. Jesus, man muss es sehen.
Obviously die ganzen musikalischen Referenzen. Das Stück ist eine Hommage an Das Stück ist eine Hommage an 90s und frühe 2000s Rap und Hip Hop Musik und an in manchen Teilen auch R&B. Die Performance von Jonathan Groff als King George. Yes. Der Typ ist kommt für drei Songs raus. Ja, von 47 Songs sind bei drei Songs dabei. Auch nicht hier im Hintergrund irgendwo. Er stiehlt die Show.
Wirklich. Er stiehlt sie nicht unbedingt.
Ja, aber er ist krass. Im Moment bist du gebannt. Ja. So, du denkst, vergiss es nicht.
Wow. Man sieht auch, er ist einfach richtig drin.
Er hat anscheinend nur viermal geblinkt.
Wirklich?
Ja. Wow. Ich habe auch nochmal gestern geguckt und seine Augen bewegen sich nicht. I was shocked.
Wow. Ich finde auf jeden Fall Choreo oder Choreos und die Bühne, wie die Bühne aufgebaut, also wie die Bühne bewegt sich nämlich und dass man das mit eingebunden hat. Also obviously, warum sollte man sich eine bewegende Bühne benutzen, wenn man es nicht mit einbaut? Aber dass die Choreos da schön mit eingebaut sind, dass da Sachen passieren, dass man halt, man muss die ganze Zeit auch ein bisschen mitdenken. Es werden so ein paar kleine Easter Eggs gelegt, man muss aufpassen, man muss immer dabei sein und so. Und es ist halt alles von, es ist total gut abgerüstet, es ist durchdacht, es ist von vorne bis hinten einfach.
Die Kostüme
sind die Kostüme, Level. Die Kostüme.
Und was mir direkt als erstes aufgefallen ist, ich meine, das Stück, es geht um die Gründerväter, es sind nur Männer.
Ja.
Du hast natürlich drei Frauenrollen drin, aber was ich mir direkt aufgefallen ist, sind die Tänzer, also die Tänzer sind ja gemischt. Weißt du? Und das dieses Uniformierte, was sie hatten.
Oh ja, wirklich, alle dieselbe. Ja. Mhm.
Du hattest wirklich Bilder, wie sie möglicherweise in dieser Szene aussehen oder nicht. Und es war alles, oh Gott, ich kann nicht reden.
Und obviously, was einem natürlich als allererstes auffällt, hatte ich ja auch schon gesagt,
of course.
Sind People of Color. Mhm. Es sind Menschen, die left aussehen wie ich, wie right. Du. You know?
Left and right.
No
und
white people. Also ein paar, also, drei, zwei, yeah. Vier, fünf, die da.
Und das war natürlich, Das ist natürlich Absicht, weil die amerikanische Geschichte einfach sehr weiß ist. Und die Erasure of other people sehr groß ist.
Die alles aufgebaut haben.
Exactly. Und ja, wir wissen, es ist Fiktion. Natürlich waren es keine POCs, die Gründerväter sind. Aber am Ende des Tages, Immigrants got the job done.
And there it is. Immigrants und versklavte Menschen.
Ja.
Ja, ich finde, man sollte auch jetzt davon absehen, obviously, man kann alles kritisieren und bla und blablabla. Es geht halt darum, zu zeigen, auf so eine Art und Weise. Ich meine, man hätte eine total fiktive Story auch nehmen können, um die Gründung USAs zu zeigen. Aber dass man die Story der Gründerväter nimmt oder eines Gründervaters hervorhebt und sie besetzt mit einer nicht weißen Person und alle Menschen, die eigentlich weiß sind in der Geschichte, also in der geschriebenen Geschichte da, als mit nicht weißen Menschen besetzt, zeigt nochmal auf diese Art und Weise, they founded the country. Mhm. So. Und no one else. Und weiße Leute haben sich drüber gestellt und haben gesagt, okay, wir unterzeichnen hier bla bla und Declaration of what the fuck und First Amendment Scheiße und so bla bla. Und
ich habe gesehen davon, dass schon Leute da waren. Aber das ist auch nochmal ein ganz anderes Thema.
Darum, ich meine, das ist alles da, ist auch alles real, darauf wollen wir jetzt immer hier nicht eingehen. Mhm. Wir gehen auf die Entertainment-Sache ein, wir gehen auch auf das ein, was es vielleicht für uns auch bedeutet hat. Vor allem auch für uns als kreative Person, für uns als Person, die auch singen. Also Ivy macht es professionell, ich nicht, weil ich keinen Bock habe. Ich hatte die Möglichkeiten, aber ich hatte keinen Bock, zu professionell zu singen. Nee, aber wir sind beide singende Menschen, die sich als Kinder auch immer schon vorgestellt haben, mal zu singen. Irgendwas in der, ne, in der Entertainment-Branche was zu machen und da irgendwie Leute, Menschen zu sehen, die einem ähneln und zu sagen, what, das hätte ich auch machen können? Ja. Weil, sorry, wirklich, Musical war für mich niemals irgendwie ein Bereich, wo ich mich gesehen hätte. Mhm. Wo ich wusste, wenn überhaupt, es gibt vielleicht drei Rollen in 10 Jahren und es gibt schon 3 Musical-DarstellerInnen und die machen das dann, weil da wird dann, keine Ahnung, zirkuliert oder rotiert oder so. Ja. Warum sollte ich mich einfach mal reinbegeben? Auf
dieselben Reihen, also in Deutschland zumindest, um das Publikum zu ziehen. Weil ich meine, in Amerika guckt es jeder Arsch-Musical an, in Deutschland musst du irgendwie Musical-Head sein, I guess. Was schade ist. Aber ja, bevor wir hier ewig noch weiterreden, sollen wir direkt ins Stück diven.
Wir sollten mal zum Ende kommen.
Also, ja, let's begin.
Aber okay, bevor wir jetzt nochmal hier auf die kleinen Einzelheiten irgendwie eingehen, vielleicht sollten wir mal im Groben so nennen, was passiert in der Story. Damit wir so ein bisschen nennen. Ja, ich weiß, aber weil ich gerade merke, wir gehen so ein bisschen zu tief so. Also genau, vielleicht erklären wir so ein bisschen oder erzählen so ein bisschen von der Story. Ganz grob und introducen halt auch vielleicht ein paar Charaktere, damit man so einen Anhaltspunkt hat. Weil für uns ist natürlich dadurch, dass wir die ganzen Charaktere kennen und die Story kennen und auch so oft geguckt haben und die Story deswegen dadurch auch ein bisschen besser kennen, ist es halt für uns super leichter, halt uns da ein bisschen zu verirren in so die Tiefen und in alles, was so innerhalb abgeht. Deswegen, okay. Also wie gesagt, es fängt mit Hamilton an, 19 Jahre, kommt auf US-Boden an, ist ein Weise, der jetzt mit seinen jungen 19 irgendwie mit was an der Geschichte verändern möchte. Das ist auch sein Ziel. Er ist eine sehr intelligente Person. Er studiert, lernt während seines Studiums auch Aaron Burr kennen. Das wird dann so sein Rivale durch die Zeit, also bis zu seinem Tod eigentlich. Es ist so ein Zwischending zwischen Rivale und Freund so ein bisschen. Aber dieses Problem oder ja, schon dieses Problem wird dann halt auch in dem Stück halt nochmal sehr gut dargestellt.
Und er kommt natürlich in diesem Umbruch an, wo es eben genau darum geht, dass England sich aus Amerika zurück, also aus den USA zurückziehen will und eben es fängt direkt 1776 an, wo eben der Krieg mit England seinen Höhepunkt erreicht und das Land, die United States of America, geformt werden.
Und abgesehen davon, dass es so ein bisschen geschichtlich halt auch erzählt, also das Stück natürlich geschichtlich erzählen möchte, was abgegangen ist in den USA, beschäftigt sich es auch sehr stark mit dem Leben von Hamilton. Es geht eigentlich um das Leben von Hamilton. Wie hat er gelebt? Wie hat er seine Frau kennengelernt? Solche Sachen. Welche Romanzen hatte er? Bla 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 bla. Auch wie er selber gedacht hat oder hätte denken können zu der Zeit und so wird halt auch natürlich sehr, ich weiß nicht, ob es, ne, ich will jetzt nicht sagen, ich wollte sagen, sehr gut beschrieben, aber woher soll ich das wissen? Wird natürlich auch in dem Stück thematisiert und so und er bekommt dann Kinder mit der Zeit. Er arbeitet mit George Washington zusammen, der erste Präsident der USA, der wird dann auch nochmal vorgestellt im Stück. Jefferson wird auch vorgestellt im Stück. Also es werden halt natürlich viele politische Figuren, die ersten wichtigen politischen Figuren vorgestellt.
Und ist alles sehr, also das Spannende ist halt auch, es ist einfach sehr, es ist ein Leben, das ist wirklich filmisch. Du hast Politik, du hast Krieg, du hast Intrigen, du hast Romanz, es ist wirklich, what is going on here? Und ich meine, das war vor 350 Jahren. Obviously ist nicht jeder Aspekt, den man in dem Musical sieht, genauso wie es damals war. Aber einfach von den Erzählungen, von den Briefen, die gesammelt wurden aus der Zeit und die es noch immer gibt, denkt man sich so, what a life. So, wirklich?
Und das kann man natürlich auf der einen Seite Hamilton verdanken, weil er so viel geschrieben hat auch.
Ja,
wirklich. Er hat alles eigentlich niedergeschrieben und man konnte so fast alle Aspekte seines Lebens zusammen krass nachvollziehen. Ja, so dadurch.
Rekonstruieren.
Genau, also basically, es beginnt mit ihm 19 Jahre alt und endet auch mit Hamilton 47, stirbt.
Ja, was ich was, wie gesagt, das Stück ist sehr männerlastig. Mhm. Es gibt aber eben diese drei Schwestern, das ist so ein bisschen dieses TLC, Destiny's Child Vibes, ja. Die kommen in die Szene und es geht rund. Direkt mit so einem Smash werden sie halt vorgestellt. Mhm.
Was ich halt, natürlich, wie du sagst, auch das ist super männerlastig. Und dann gibt es diese drei Frauen, das sind die drei Schwestern, die Skylar-Schwestern, bestehend aus
Angelica.
Bestehend aus Angelica, Eliza
und Peggy.
Und Peggy. Und.
Oh, guck dich an.
Und, oh Gott, die singen so gut. Und der, wie Ivy gesagt hat, die kriegen jetzt halt so ihren Introduction-Song als The Skylar Sisters. Und das sind reiche, also Schwestern aus reichem Hause. Und die kommen nach New York und, weiß nicht, sind voller Elan und lebensfroh. Und so, da geht es auch um die Frage, so, was sucht ihr, was wollt ihr hier, bla bla bla. Und dann singen sie darüber. Und es ist halt so richtig so eine Power-Anthem, so eine Women-Anthem-Sache irgendwie. Und ja, wie du sagst, so ein bisschen dieses Destiny-Child-mäßig, so, wir gehören zusammen. Mhm. Auch, aber wir sind auch irgendwo ein bisschen independent. Obviously, zu der Zeit waren sie nicht independent. But ja. Basically, ne? Die sind sehr intelligente Frauen einfach. Mhm. Und das wurde damit halt nochmal depicted, meiner Meinung nach.
Voll. Also, wir versuchen jetzt ein bisschen chronologisch vorzugehen. Natürlich nicht Scene by Scene, aber vielleicht schweifen wir wieder ab. Wir versuchen uns kurz zu halten.
Wir versuchen auf Kurs zu bleiben.
Saß halt gestern, hab mir das wieder angeguckt und hab mir währenddessen Notizen aufgeschrieben. Und was mir direkt, also das heißt, was mir direkt aufgefallen ist, weil es mir erst beim dritten, vierten oder fünften Mal aufgefallen, dass die Movement, also der Tanz, ja, der da die ganze Geschichte erzählt. Also natürlich hast du die Leute im Vordergrund, aber ich meine, in jedem Musical hast du ja bestimmte Tanzstile. Und obviously Hip-Hop ist der Hauptaugenmerk, aber der Tanzstil ist sehr lyrisch. Ja?
Mhm. Ja,
sehr lyrical Jazz-Elemente, die wirklich die Story erzählen. Das heißt, jemand erzählt vorne The $10 Founding Father without a father got a lot smarter, bla bla bla. Und du siehst irgendwen im Hintergrund diesen Strang tanzen.
So. Okay. Ich war
wirklich fasziniert. Also die Bewegung folgen der Narrative. Ja? Dadurch natürlich braucht man ja auch viel, viel weniger Set, viel weniger Kostüm, weil du eben durch diese Körperlichkeit einfach so viel ausdrücken kannst. Ja? Und ich finde es, also ich meine, wie gesagt, ich habe jetzt nicht so krass viele Musicals gesehen, aber viele Musicals sind ja sehr Show und orientiert und opulent und so, und die Choreografien, das sind meistens eher so zwischen Ballroom und ja, hauptsächlich Ballroom oder Standard, wo du eben ganze Tanzsequenzen hast, die natürlich auch auf Gesang laufen, aber nicht irgendwie zusammenwirken, habe ich manchmal das
Gefühl.
Ich kann jetzt nicht allgemein für alle Musicals reden, aber bei vielen Musicals, besonders die man kennt, die großen, ist es oft so. Und was eben so speziell an dieser Story ist, die Story geht um Alexander Hamilton, ja? Aber, wenn man darauf achtet, wird die ganze Story von von Aaron Burr erzählt.
Seinem
Erzfeind.
Rivalen, genau.
Seinem Rivalen, Erzfeind.
Erzfeind ist ein bisschen übertrieben.
Ein bisschen übertrieben, aber das heißt, du kriegst nicht nur die Geschichte von Alexander Hamilton, sondern kriegst auch die Geschichte von Aaron Burr und wie sie einfach parallel wirklich so parallele Lebensgeschichten haben und sich immer wieder kreuzen, ob sie wollen oder nicht.
Mhm. Aber auch so, dass Alexander Hamilton ist so mehr so bei sich die ganze Zeit und alles dreht sich immer um ihn und seine Legacy und was macht er, bla bla bla. Und Aaron Burr ist so, okay, wie baue ich meine Legacy auf, aber gleichzeitig mit seinen Augen immer auf Alexander Hamilton. Das ist alles, er hat immer das Gefühl, so alles hat mit ihm zu tun und so. Und das beeinflusst mein Leben und so. Ja.
Und bei, Aaron Burr, Minimal Movement, also Entscheidungsmovement, und Hamilton ist wirklich wie so ein Elefant im Porzellanladen, und solange er an sein Ziel kommt, wird er das auch durchziehen, ohne auf Verluste sozusagen zu achten, würde ich sagen.
Oh ja, definitiv.
Was ich auch krass fand, war eben, also erstens, obviously, du hast halt dieses 2,5-stündige Musical, und das 2,5-stündige Musical umfasst 28 Jahre. Aber du hast nicht nur, obviously, du hast halt zwischen den Songs, nicht zwischen allen, aber zwischen vielen Songs hast du dann eine Jahresansage. Mhm. Aber diese Jahresansagen sind nicht der einzige Indikator, dass Zeit vergangen ist. Mhm. Also du kannst ja wirklich in einem Song sehen, wie dieser Song passiert, dass du weißt ganz genau, jetzt sind 5 Jahre vergangen. Mhm.
Und es liegt dann am Bühnenbild, dass sich da was verändert, was nochmal Progressivität zeigen soll, also in der Geschichte und auch an den Kostümen, dass sie sich mit der Zeit auch verändern. Und das ist alles so total subtil, aber natürlich sieht man, dass das sich irgendwie jetzt auch verändert hat oder so. Und ja, genau, vielleicht nochmal, weil wir jetzt am Anfang der Story sind. Die Story fängt natürlich mit Alexander Hamilton an, der 19 ist und nach Amerika, also in die Staaten kommt.
Was ich auch, und nochmal zurück zu Movement, weil dieses Movement ist, glaube ich, so wichtig, weil Alexander Hamilton als dieser Charakter beschrieben wird, der die ganze Zeit denkt, nur macht und macht und macht, und diese Line, why do you write like you're running out of time, kommt halt so oft vor. So. Der Typ ist versessen, um irgendwas zu schaffen, woran sich die Leute erinnern. Und besonders in diesen schnellen Songs hast du oft Momente, wo es dann so droppt und das blaue Licht geht an und alles bewegt sich noch langsam, und das sind meistens diese Momente, wo er halt so in diese Introspektive geht. Mhm. Er versucht, also er redet mit sich selber, er reflektiert, was passiert und was passieren könnte. Und ich glaube, ihm ist auch klar, dass es sich so schnell bewegt und dass er es vielleicht auch slow down könnte, aber
Time is running out,
weil während er da redet, bewegt sich die Zeit zwar langsam, aber sie bewegt sich weiter. Mhm. Und er ist sich dem bewusst.
Mhm. Und er kommt ja da an und weiß, er kann noch was bewegen in der Geschichte, und er will unbedingt an der Geschichte teilhaben, also an der Geschichtsschreibung viel eher.
Ansonsten finde ich, also besonders die Geschichte zwischen Aaron Burr und Alexander, weil wir haben ja, als wir das letzte Mal geguckt haben, meintest du so, du hattest das Gefühl, dass Hamilton, beziehungsweise so wie Miranda das spielt, so ein bisschen das Gefühl gibt von so, die Rivalität macht keinen Sinn, weil er es nicht checkt. So. Ich dachte, das, also ich hab das ganz mal nachvollziehen, aber irgendwas hat für mich noch so, ich habe es trotzdem gefühlt. So. Und als ich jetzt gestern geguckt habe, dachte ich so, du guckst nonstop, ja? Mhm. Und der Song läuft ja schnell, und dann siehst du halt diesen Moment, wo Aaron Burr und Hamilton miteinander sprechen. Und das ist das erste Mal und das letzte Mal, wo Hamilton den Versuch macht, Aaron Burr mit einzubeziehen in seinen Prozess. Aber Aaron Burr zögert, weil er halt immer zögert. Und ich habe das Gefühl, dass Burr danach dachte, der Zug ist für ihn abgefahren. Und er spitet Hamilton dafür. Deswegen macht es für mich irgendwie Sinn, dass Hamilton das irgendwie nicht so ganz tangiert, was Burr macht, außer das mit dem, also mit dem, als er dann Senator wird und so, weil es ihn dann direkt betrifft. Mhm, ja. Aber was ich meine, ist, ist so ein bisschen dieses Ding von, oh, ich habe einen Fehler gemacht.
Und also meinst du, dass Hamilton meint, er hätte einen Fehler
gemacht? Nee, dass Burr denkt, er hat einen Fehler gemacht, dass er sich nicht mit draufgesetzt hat in der, also mit Hamiltons, also auf Hamiltons Anfrage. Und er nicht mehr mit Hamilton mithalten kann dadurch, dass er nicht mit diesem, also er hat sich nicht auf diesen Pace von Hamilton eingelassen, kann nicht mehr mithalten und spitet aber dafür Hamilton, dass er den Zug verpasst hat.
Ja, was hab ich denn gesagt? Ich meine, natürlich beeinflussen sie sich ja auch irgendwo gegenseitig, weil sie kämpfen ja eigentlich um dieselben Plätze. Und das Ding ist, ich denke, also meiner Meinung nach sieht das Hamilton insgesamt viel gelassener.
Genau.
Ja. Und Burr ist halt derjenige, der super, also alles überdenkt, der immer die ganze Zeit hinterfragt und vor allem hinterfragt, ob das, also ob Hamiltons Entscheidungen so getroffen werden, um ihm irgendwie solche was anzutun oder um ihm zu zeigen, ich stehe über dir, ich bin schneller als du, wo bleibst du, komm mal hinterher und so. Das ist das, was ich halt in dem Stück gesehen habe.
Ja, also wir haben jetzt nicht geredet.
Genau, also immer dieses Ding von, weil obviously, Burr erzählt halt auch mit natürlich die Story von Hamilton und halt auch seine, aber auf jeden Fall dadurch, dass er halt mit, also auch dadurch, dass er halt auch die Story von Hamilton erzählt und Hamilton andersrum ja überhaupt nicht die Story von Burr irgendwie erzählt, ist der Shift auf Hamilton.
Ja.
Und ich meine, man hätte es ja auch so machen können, okay, wenn man sich so tangiert, also auf beiden Seiten so tangiert, dass man, dass beide Parteien auch von sich erzählen irgendwie. Mhm. Aber dadurch, dass der Shift halt voll auf Hamilton ist, obviously, ja, die Story ist Hamilton, bla bla, aber darum geht's gar nicht, merkt man, dass der Fokus von Burr zu sehr oder auf zu Hamilton viel ist. Auf Hamilton yeah. ist. Und andersrum ist es gar nicht yeah. so. Hamilton ist so, ja, man weiß nicht, man könnte meinen, so irgendwie das Flying Over his Head. So, und er nach dem Motto so, was denkst du, ich, wollte ich dir doch gar nicht, warum interpretierst du da zu viel hinein? Mhm. Und es kommt ja in einigen auch Sequenzen so ein bisschen durch, wo Hamilton sich denkt, so, so war es gar nicht gemeint, aber okay, keep doing your thing. Mhm. Und Burr ist immer so voll verbissen und du willst mir irgendwas und deswegen muss ich irgendwie entgegensetzt reagieren, entgegensetzt handeln, weil ich kann dir nicht trauen. Mhm. Und so können sie sich natürlich beide nicht so ja. trauen.
Dadurch geht eben diese Beziehung zu Bruch, obwohl also die angefangen hat, dass Hamilton sich eigentlich Rat gesucht hat bei Burr.
Und Hamilton wollte eigentlich auch und mit Burr befreundet
sein. Genau, und das eben nochmal versucht hat. Er hat nochmal den Anlauf gemacht, Burr in die Defending of the Constitution einzuziehen und Burr
genau.
und deswegen, hat aber durch seine eigenen Selbstzweifel einen Rückzieher gemacht.
Und das meine ich.
So, it's on you, my guy.
Also mein basically dasselbe.
Ja, okay. Nee, wir hatten damals nicht so tief darüber gesprochen,
aber es war... Aber ich meinte basically, dass wir reden so, als hätten alle anderen noch schon darüber gelesen, gesehen, gehört.
Was ich in dem Stück grundsätzlich auch nice finde, das ist jetzt nicht mehr so krass inhaltlich, weil ich glaube, dafür haben wir jetzt auch sehr
viel... Ja, wir können jetzt nicht so krass inhaltlich da...
Dass King George ganz absichtlich einen Kontrast zu dem Cast bildet. So. Also diese alte Welt, dieser alte weiße Mann eigentlich, der auf der anderen Seite steht und trotzdem alles mitentscheiden will und du fragst dich, warum. Also ich meine natürlich, wie gesagt, die
Vaters
waren natürlich alle weiß, aber for the purpose of the story ist es ein bisschen so eine Parallele zu unserer eigenen Welt. Dieses Ding von the times are changing, the times have changed and you gotta get with the flow, you gotta go. Mhm. So. Und das finde ich halt nice, dass eben das so benutzt wird, dass eben mein King George eben den weißen Mann castet, im Kontrast zu dem POC-Cast. Ich finde aber, so wir können ja so ein bisschen auch auf die Performances von den Schauspielern eingehen. So.
Ich finde, wir sollten auf jeden Fall über die Schauspieler sprechen, weil ihr könnt euch ja das Stück anschauen und selbst eure Meinung bilden und es auf und keine Ahnung auf euch und zulassen einfach. Mhm. Aber es ist, ja.
Ja, also wie gesagt, King George, also Jonathan Groff, habe ich das jetzt am Anfang schon gesagt? Er hat viermal geblinkt.
Ja, das hast du mir gesagt.
Im ganzen Stück, was, also der kommt in diese Szene mit so viel Fokus, also du merkst wirklich, der Typ, der macht sich zum ersten Mal so, der ist so wirklich richtig krasser Profi, kommt rein und steht ganz allein auf der Bühne und nicht mit einer Ballade, sondern mit einem Power-Song. Und nimmt die Leute weg, also nimmt sie wirklich mit. Und ich finde das wirklich einfach krass bemerkenswert. So, und zeigt einfach, dass man manchmal nicht eine Hauptrolle spielen muss, um memorable zu sein.
Ja, vielleicht auch dazu zu sagen, ne, er spielt King George und King George, wenn bestimmt kennt ihn keiner. Warum solltet ihr ihn kennen? Das ist nicht wichtig. Aber er ist verrückt. Also er ist.
Ja, ist tatsächlich wahnsinnig
geworden. Wahnsinnig geworden. Und ich finde es halt so krass, dass Jonathan Groff nicht viel machen musste, also er hat nicht viel gemacht, um zu zeigen, dass er wahnsinnig ist, dass er auch größenwahnsinnig ist und so. Und das fand ich auch krass. Er kommt auf die Bühne in seinem, in seiner Royalität, so mit seiner Krone und alles wie so auch wirklich. Ich habe auch gelesen oder gehört, dass es halt genauso, also das Kostüm danach, also vor allem sein Kostüm wirklich wahrheitsgetreu war oder ist. Und da kommt er dann halt raus in seinem Königskostüm und er kommt irgendwie so rausgetreten wie so ein Model oder so, ganz langsam, aber weil die Krone halt auch so schwer ist, ne? Das muss man auch dazu sagen. Und dann steht er so da richtig gracefully, erhobenen Hauptes mäßig und singt da seine Notes da weg und man lacht ein bisschen, man ist aber auch, man cringet auch ein bisschen und es ist alles so, of course, das ist die Rolle, so muss das sein, das muss man machen, das hat er richtig, richtig gut gemacht.
Ja, ich finde auch besonders die Leute, die zwei Rollen gespielt haben.
Ja.
Einfach marvelous.
Ja.
Besonders, erstens muss man sagen, wie nice einfach der Link zwischen diesen zwei Rollen gezogen wird, halt zwischen Madison und Lafayette. Lafayette ist ein Freund von Hamilton aus Frankreich geht zurück nach Frankreich. geht zurück nach Frankreich. Jefferson kommt zurück aus Frankreich und ist eigentlich einer seiner größten Feinde. Mhm. Ja, gespielt von derselben Person. Gibt also David Diggs gibt der Rolle auch so viele verschiedene, also wirklich verschiedene Noten.
Ja,
er kommt raus und du weißt, oh, das ist nicht Lafayette mehr, ja. Du hast Anthony Ramos, der seinen besten Freund, also Hamiltons besten Freund spielt und hinterher seinen Sohn. Und das sind beide die wichtigsten Leute, die also in seinem Leben, die wichtigsten männlichen Personen in seinem Leben. Wo man sagen muss, ich finde, erstens, Anthony Ramos hat einen richtig geilen Job gemacht als Lawrence, also als den besten Freund von Hamilton. Weil du hast, also man guckt so, man denkt, ah, die sind beste Freunde, aber du denkst so, oh, mischt da irgendwas anderes mit? Dann bin ich schnell auf Google gegangen, klick, 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 so, ah, man weiß bis heute nicht, ob da vielleicht noch ein bisschen eine Romanze mit reingespielt hat. Und es kommt wirklich raus, ja? Du fragst dich wirklich so, ah, ist es diese platonische Freundschaft oder ist da vielleicht mehr? Lawrence ist hinterher, wie gesagt, also Ramos spielt danach den Sohn. Und wie gesagt, wieder so eine sehr enge Person, eine Person, die so wichtig in Hamiltons Leben ist und
auch zwei Personen, die zu ihm aufgeblickt haben ein bisschen.
Genau, total, ja. Und natürlich die Rolle von Hercules Mulligan, gespielt von, okay, und da müssen vielleicht die Nigerians, die zuhören, reinspringen und mich korrigieren. Okierete Onaudoan, er sagt selber immer in Interviews, dass er sich Oak nennt, spielt Hercules Mulligan und James Madison. Hercules ist ein sehr, wie soll man sagen, sehr dieses, also dieses Männerbild, was man dann immer so...
Sehr maskulin.
Danke.
Ach so. Ich denke so, hä, meinst du maskulin?
Hercules ist halt so dieses verbildlichte, maskuline, was du siehst ihn, er ist breit, er ist groß, er hat auch so die roughesten Klamotten an und kommt meistens so aus, so von zwischen den Leuten rausgesprungen, hat diese raue Rap-Stimme und dann hast du James Madison spielt. James Madison, ein eher feiner Typ, auch sehr gebrechlich, also er hustet die ganze Zeit. Und auch von seiner Stimme her wird er viel weicher und
weint dann auch mal in
vornehmer.
Also, ja, weint ist ein bisschen übertrieben.
Ja, ja, aber er ist gerührt am Ende. Also es ist auf jeden Fall The Range. Okay.
The Range. Genau. Ja, so viel so zu den Hauptcharakteren oder zu den Charakteren, die, ich meine, das sind auch alle gewesen, ne?
Ja, ja, also wir sind halt nicht so viel auf die Ladies angegangen, aber.
Ja, wir haben kurz was zu den Skylar Sisters erzählt. Hamilton und Eliza heiraten auch später. Eliza verliebt sich eigentlich Hals über Kopf. Also in der Story ist es so, verliebt sich dann Hals über Kopf in Hamilton. Und Hamilton verliebt sich aber eigentlich eher anfangs die Hals über Kopf in Angelica. Das ist die ältere oder die älteste. Und
aber dadurch, dass sie eben auch die Älteste ist und hat, es ist die 1700er,
hat sie Verpflichtungen.
Sich einen reichen Mann zu suchen und nicht einen dahergelaufenen Migranten.
Genau, Hamilton ist nicht reich, genau. Ja. Das haben wir gar nicht gesagt. Genau. Hamilton ist nicht reich.
Ist nicht reich, ist intelligent und das wissen die Leute.
Hat viele Privilegien, genau. Obviously.
Aber dafür reicht's nicht. Und das ist wirklich eine herzzerreißende Story. Mhm. Die Songs dazu sind, oh mein Gott. Also genau. Wenn man da nicht gesold ist, dann weiß ich nicht wann.
Dann kommst du, glaube ich, nicht mehr.
Scheiße, dann kommst du nicht mehr. Und eben auch eben das ist wieder so ein Ding von, das hat sich doch jetzt Miranda wieder ausgedacht, aber dann googelst du es nach und aus dem Brief austauschen. Man ist sich nicht sicher, aber die Briefe klangen ein bisschen zu romantisch als nur verschwägert zu sein.
Mhm. Und ich meine, über die ganze Story auch wird natürlich auch immer wieder aufgezeigt, dass Angelica und Hamilton so ein bisschen eine Romanze haben und ihre Romanze auch fortführen, also beide heiraten.
Und eben auch eine intellektuelle Beziehung,
und die, haben die auch,
er nicht
genau,
mit Eliza hat.
Die er nicht mit Eliza teilen kann. Und er holt Angelica auch immer so, nee, was wollte ich sagen? Er schreibt, genau, Angelica zieht dann auch weg, also sie heiratet, zieht dann auch nach London und so Und die haben halt, bleiben in Kontakt. Wir haben einen sehr regen Briefaustausch. Mhm. Das ist natürlich nicht alles romantisch und so sexuell und sowas. Er zieht sie zu allen seinen politischen Entscheidungen auch irgendwie hinzu, stellt ihr dazu auch Fragen und so. Sie gibt ihm Rat und so. Also da ist halt auch natürlich auch auf der intellektuellen Ebene irgendwie eine Verbindung. Und ja, die halten es aufrecht und irgendwann kommt es dazu, dass Hamilton Eliza betrügt. Das kommt dann raus.
Nicht mit Angelica.
Mit Angelica hat er, soweit man weiß, keine physische Affäre oder sowas. Es ist alles so rein. Dadurch, dass sie auch weg ist, ist es ja. Genau. Und Angelica, man merkt so in der Story, dass Angelica das Eliza auch nicht antun würde. Mhm. Und es kommt halt dazu, dass Hamilton Eliza dann betrügt und Angelica
sich ganz klar gegen ihn und für Eliza entscheidet, sich positioniert. Aber ganz ehrlich, da kommt mein Spekulatius hier wieder ins Rollen. Denke ich mir so, obviously, also man sieht ja auch in Angelicas Solo, wie sehr Eliza, wie wichtig ist ihr Herz, ja, und es ist ihre kleine Schwester. Und dass sie alles für sie tun würde. However, als sie dann kommt, ja, und hier, I hope you're satisfied, zu Alexander, denke ich mir so, okay, natürlich ist sie sauer für Eliza, also, aber sie ist ein bisschen sauer vielleicht auch für sich. Nein?
Meinst du?
Keine Ahnung. Ich versuche es noch ein bisschen hier abzuspeisen. Aber vielleicht. Ich denke, natürlich ist sie nicht direkt sauer für sich, aber ich denke mir so nach diesen ganzen Briefen und sie kommt ja auch zu Besuch und so. Und natürlich weiß sie, dass da nichts läuft, aber dann denkt sie sich, also, keine Ahnung. Ich würde mir denken.
Nee, ich glaube, sie wusste, es könnte zu dem Tag kommen, an dem sowas passiert.
Okay.
Weil. Sie weiß ganz genau, sie singt ja auch im ersten Solo-Song von Angelica singt sie über Satisfaction, you're not satisfied, you'll never be satisfied, bla bla bla. Ja, sie weiß, er kann nie genug kriegen.
Ja.
Und sie weiß halt auch, obviously, seine Legacy ist ihm am wichtigsten, bla bla. Und Eliza ist von allen, ich meine, er hat sich für Angelica entschieden.
Eliza.
Nee, anfangs.
Ach so.
Er hat sich ja für Angelica entschieden.
Okay,
ja. Nicht nur, weil er Angelica so hübsch und intelligent und toll fand, sondern es ging ihm auch darum.
Attraktivität. Ach so, Status.
Geld, Status.
Ja.
Da muss er auch irgendwo hin. Er muss ja irgendwie seine Mitte bekommen und seinen Titel.
Mhm.
Und das hätte er durch eine Heirat mit einer der Schwestern kriegen können. Und dann meinte sie, okay, ich mag dich auch.
Mhm.
Du kannst mich leider nicht haben. Ich habe meine Verpflichtungen. Ich muss selber einen reichen Mann heiraten, weil wir müssen unseren Reichtum vergrößern, bla, bla, bla. Ich stell dir meine Schwester vor. Sie ist nett, sie wird sich um dich kümmern, sie hat ein gutes Herz, sie wird deine Kinder kriegen, bla bla, und du bleibst halt in unserer Nähe und ich kann dich anhimmeln, aber ich kann dich auch überwachen.
Mhm.
So, das denke ich so ein bisschen.
Okay.
Und dann hört sie, Hamilton hat ihn betrogen. Er hat sie betrogen. Ich muss sofort meine Schwester unterstützen, because meine Schwester ist fragile, bla bla, sie ist soft, sensitive, bla bla bla. I'm not here for you, singt sie dann auch und so, um ihnen zu sagen, Junge, wir verstehen uns zwar gut, aber verpiss dich mal, weil du bist meine Schwester.
When it comes down to it, it's always gonna be my sister.
Und ich glaube, sie sieht auch in Hamilton, ich glaube, deswegen hat sie auch Eliza Hamilton vorgestellt, sie sieht ja auch das Potenzial in Hamilton.
Ja, natürlich.
So, dass er es zu irgendwas bringen kann, so Geschichte, das ist historisch, dass er irgendwas reißen wird oder so, dass man ihn, dass er später in irgendwelchen Geschichtsbüchern steht da ja. Und ich glaube, das führt alles dann so ein bisschen zusammen.
Mhm.
Und das Ding ist halt auch, ne, in dieser Zeit, Männer sind, ne, dieses Ding von Männer sind Männer, Männer machen, was sie wollen, was sie Gott sei Dank brechen jetzt, weil Männer sind nicht nur einfach Männer und machen, was sie wollen. Es ist so ein Ding, ja, okay, wenn ein Mann seine Frau betrügt, dann ist es halt mal so.
Mhm.
Die Umstände waren, ich glaube, es ging gar nicht darum, dass er sie betrogen hat, die Umstände waren.
Leider war nicht sauber, weil er sie betrogen hat, weil sie das alles mitgekriegt haben.
Exactly, es waren die Umstände, deswegen.
Ja.
Und genau, das ist meine Theorie.
Ja, nee, I like that theory. Ich wollte es ein bisschen spicy machen. Jetzt habe ich es ein bisschen rausgelockt.
Wollen wir vielleicht darüber reden, was deine Lieblingssongs sind oder so? Oder hast du noch irgendwas anzumerken, was du vielleicht nochmal, als du dieses gestern angeschaut hast, was dir nochmal aufgefallen ist oder so?
Nicht direkt, aber obwohl. Also erstmal will ich noch kurz sagen zu Lin-Manuel Miranda, finde ich, bevor ich zu meinem Lieblingssong komme. Also will ich mich das Ende aufheben. Der Typ hat dieses Stück geschrieben.
Ja, ein einziger Mann.
Versteht, ja. Beim den ersten Song, aus dem hat er anscheinend schon mit 16, also die Idee, die Outline für einen Song hat er schon mit 16 gehabt. Da wusste er noch nicht, dass es um Hamilton geht.
Ach aber so, die Outline er wusste.
Und dachte, ah, ich habe
noch die Outline. Song. Er hat den Song.
Er hat da schon einen Text drauf gehabt, irgendwie so, aber es okay. ging da nicht um. Ich weiß gar nicht, welcher Song es war. Aber weißt du, so war das. Ja? Er hat über 6 Jahre dieses Musical geschrieben. Das hat er nicht. Und ich meine, Musical zu schreiben dauert eh länger.
Ja.
6 Jahre hat er sich aber genommen. Um das so auszufallen. Um es so auf die Bühne kriegen zu können.
Ist es meistens sonst so, dass eins alleinige Personen Musicals schreiben? Oder ist es so wie bei Filmen, Fernsehen, dass man ein Writer's Room hat, außer Tyler Perry?
Meistens schreibt das schon eine Person.
Und dann in zieht man Sachen, Leute hinzu.
Ja, die meisten Leute haben aber nicht immer auch noch das musikalische Talent. Das heißt, er hatte viel mehr Spielraum.
Okay. Also allein ja, zu schreiben. Ja, macht Sinn. Okay.
Wow. Ich glaube, da war irgendwann später noch jemand involviert, aber
hauptsächlich. Ja, klar, man muss ja auch abnehmen, so ne? Die Produzenten stellen sich ja mit anderen Leuten zusammen und es muss abgenommen werden und so.
Und ich persönlich verwende dieses Wort nicht lightly, weil ich finde es komisch, dass die Leute das immer sagen.
Mit Genius?
Er ist ein Genius. Er ist ein Musical Genius.
Er ist ein Musical Genius.
Was Musik angeht, a Genius.
Das Stück ist krass mit krassen Leuten besetzt, die singen können, die tanzen können, die Swag haben einfach. Die sind cool. Und ich meine, das ist das, was auch einen so reinzieht, in diese, so in den Bann des Musicals zieht, dass die Leute auch noch cool sind.
Ansonsten noch kurz zu sagen, Philippa Sue, die Eliza spielt, die Frau von Hamilton, ihre Stimme ist angelic, das kann man sich sagen, was ist das für eine
wirklich?
Stimme? Somebody send help.
Sie war 25 Jahre auch alt bei der...
Ja, die waren alle so jung.
Waren jung, ne?
Alle so jung.
Auch gerade, war sie gerade aus Juliet?
Wahrscheinlich.
War es ihre erste große Rolle?
Wahrscheinlich.
Ja. Oh, stell dir mal vor, du kommst aus der Schule und dann
Anthony
hast du
Anthony Ramos?
Ja. Und Anthony Ramos hat ja erzählt, dass irgendwann zwischendurch, I don't know wann, ob es jetzt ganz am Anfang, also 2015 war oder 16 oder 7, ich weiß auch nicht, wie lange er gespielt hat, aber dass Spike Lee dann da war. Genau, also vielleicht genau. And, falls ihr Dings geguckt habt, Nola Darling, die Remake-Serie auf Netflix, derjenige, der, wie hieß die Rolle in der?
Auf jeden Fall ist dieser nerdige Boy.
Dieser nerdige Boy mit Brooklyn, mit seinem komischen Fahrrad, seinem Fahrradmütze oder so und seiner riesigen Brille, bla bla bla. Derjenige, der Spike Lee in dem Originalfilm She's Gotta Have It All, She's Gotta Have It gespielt hat. Das ist Anthony Ramos und der hat Lawrence und Philip Hamilton gespielt. Und Spike Lee hat ihn nämlich in der Aufführung gesehen und meinte, und genau, und dann haben die sich verbeugt am Ende, hat das Spike Lee gesehen, Spike Lee hat klatscht, hat die ganze Zeit auf ihn gezeigt. Und er so, was? Und dann sind die am Ende ins Gespräch gekommen. Nach der Aufführung. Und dann meinte er so, ich muss unbedingt was mit dir machen. Wow. Ich habe schon eine Idee. Und deswegen hat er die Rolle gekriegt.
Opportunities.
Und genau, Hamilton hat halt so viele Opportunities gebracht für die SchauspielerInnen. Die haben danach meistens mal großartige Dinge gemacht. Andere Emmy-nominated Serien, andere Musicals.
Eigene Musikkarrieren.
Genau. Also
wirklich viel gebracht. So.
Deswegen. Ja, also genau. Kommen wir zu den Songs, die wir...
Okay, meine Favorite... Das ist das Ding mit den Songs. Man hat alle 2 Wochen einen neuen Lieblingssong. Meine Lieblingssongs aber in chronologischer Reihenfolge, wie ich sie als erstes gut fand, aber in no particular order, wie ich sie am besten finde, war Guns N' Chips, der Song mit Lafayette. Wo er dann diesen schnellen Rap hat.
Lafayette!
Wie gehört, Text war so perfekt. Da muss man auch anmerken, die haben David Diggs einen zweiten Vers gegeben, der eigentlich nicht drin war, weil sein Flow so krass ist. Look, there it is. Also Guns N' Chips. Dann war es Satisfied. Obviously. So, wer Satisfied hört, sieht am besten. Der wird so krass gepackt.
Und ich konnte euch meine Rendition geben, aber eure Ohren würden bluten.
Oh Gott. No to this finde ich auch. Also der steamy Song, der sexy Song. Sehr krasse vokale Performance und überhaupt visuell finde ich es nice. Ich finde die Story pickt da nochmal auf einer ganz anderen Weise ab. So.
Ja, stimmt.
My Shot. My Shot ist bis heute.
Ich muss mal die Choreo denken. My Shot. Mit den Beinen.
Ich mache bis heute nach Workouts zu dem Song. Dieser Song packt mich wirklich so, ja? Wenn ich diese. Es ist so impactful, ey. Du willst wirklich was starten. I love it. Und. Obviously, der also der vorletzte Song. Sorry, okay, wirklich. Jetzt kommen noch zwei Songs. Der letzte Song.
Ach so. Ah ja, ich weiß nicht, wie der heißt.
The World Was Wide Enough, glaube ich.
Ah, The World, genau.
Wirklich. Macht die perfekte Schleife auf dieses ganze Chaos der Story. Und natürlich der allerletzte Song, Who Tells Your Story? Because who tells your story?
Wirklich toll.
Und deine Songs?
Also, meine Songs sind auch der letzte, den Ivy gerade genannt hat. Den ich gerade gesungen habe, falls Ivy das schon gelassen hat.
Why you always running, running all the time? Nonstop, okay, wie konnte ich Nonstop vergessen?
Nonstop, genau. Dann, oh, das war also, Hamilton doesn't hesitate. He says no. Wait for it. Dann. I'm sorry, Blackout.
Sie kennt gar nicht. Aber sie kennt alles auswendig.
Und dann. Oh, da war noch ein anderer Song. Nee, es war Nonstop, sorry.
Okay.
Nonstop. Satisfied, obviously. Satisfied. Ja. Und die Skylar Sisters.
Die Skylar Sisters. Oh. Ja, hier haben wir uns jetzt auf jeden Fall so richtig in Rage geredet.
Aber eine Sache, müssen wir noch reden. Und zwar über die Rolle von Aaron, nicht über die Rolle von Aaron Burr. Die Person, die Aaron Burr gespielt hat. So, sag mal nochmal seinen Namen.
Leslie Odom Jr.
Die beste Performance.
Wirklich.
Die beste Performance. Wenn ich mir aussuchen könnte, wen ich spielen möchte, wollen würde. Seine Rolle. Seine Rolle.
Der Beweis, also diese Performance ist der Beweis, dass Musical nicht genug Credit kriegt. Weil man, dadurch, dass man es overlooked, sieht man nicht Performances wie die von Leslie Odom Jr. Wirklich, ich meine natürlich gesanglich und Movement und tänzerisch ist alles da. Aber die Emotionen,
ja,
die er wirklich wirklich rüberbringt, sind
wirklich top tier.
Off the charts.
Wirklich.
Also wirklich so gut. Und das ist deswegen, er ist der Erzähler dieser Geschichte.
Er trägt die Story.
Und jemand, der krasse Schauspiel-Skills hat, muss die Storys tragen.
Ja.
Weißt du? Die Story würde nicht funktionieren ohne diesen Impact, den er in dir auslöst. Weil natürlich, Burr begeht viele Fehler, aber du fühlst dich ganz
mit ihm.
Die ganze Zeit.
Also, diese Leistung, ja, wirklich. Krass, wirklich krass. Seine Stimme! Da wollen wir gar nicht. Seine Stimme!
Wie Butter.
Auch dieses Ganze, auch dass man das, die Emotionen in seiner Stimme hört.
Ja, ja.
So hat er immer jeden Tag gespielt.
Ja. Ja. Mind you, er wollte zur Aufnahme des Hamilton-Films nicht kommen, weil er der Meinung war, dass er nicht genug Geld bekommen hat. Zu Recht, denn weiße Kollegen von ihm, sind in Verhandlungen gegangen oder haben schon direkt einfach gute, bessere Angebote bekommen.
Für die Aufnahme nur?
Also aber nicht für Hamilton, so sonst grundsätzlich in der Industrie. Und die Wages bei Hamilton waren eben so.
Die Wages waren scheiße, ne?
Komisch, ja. Also,
sehr.
Genau. Aber er hat gesagt, ey, ich würde gerne mehr bekommen. So, ihr nehmt das auf für die Ewigkeit.
Ja.
Die waren so, ja, okay, nö. Halt, ne? Und dann ist es so ein bisschen so, who can stay longer? So, weißt du, war es so ein bisschen. Die hätten das gemacht und ich kann mir vorstellen, dass viele Schauspieler, besonders Schauspieler in New York, ja, du hast links und rechts, jede zweite Person in New York ist Schauspieler oder macht irgendwas im Theater. würde dann am letzten Tag sich denken, okay, fuck it, ich gehe hin, sonst bin ich nicht im Video. Leslie Odom ist am selben Tag noch nicht aufgetaucht und dann haben sie erst gesagt, na gut, wir geben dir das Geld. Tells me, dass sie ihn brauchten. Die brauchten ihn.
Und die brauchten ihn.
Aber.
Wirklich.
Aber wollen ihn trotzdem ausbeuten.
Wenn er die Performance wirklich ohne ihn, wäre es alles in die Hose gegangen.
Auch dazu sagen, I commend Leslie Odom, dass er wirklich
dabei geblieben ist.
Wirklich dabei geblieben ist.
Wirklich.
Und hoffentlich auch einen Impact
für andere
Schauspieler macht.
Vor allem für Schwarze.
Genau. Ja. So, Leslie Odom ist wirklich, wirklich das Schmuckstück des ganzen Stücks.
Okay. So, also wollen wir noch mal ganz kurz, sollten wir mal ein bisschen auch, keine Ahnung, vielleicht auch zu einer Kritik übergehen und so, weil ich meine, man kann vieles auch an Kritiken äußern und so. Ich will gar nicht inhaltlich auf inhaltliche Kritiken eingehen, wie die Story inne, um die historische Sache, bla bla, ist mir eigentlich jetzt erstmal wurscht. Und so, ich weiß nur, dass oft kam, dass dass Slavery, die Versklavung von schwarzen Menschen nicht so gut beleuchtet wurde oder zu wenig beleuchtet wurde. Es gibt natürlich so subtle Hints natürlich im Stück, dass da halt darauf aufmerksam gemacht wurde, auch darüber, welche Charaktere, zum Beispiel Jefferson, George Washington, bla bla, welche Charaktere versklavte Menschen für sich haben arbeiten lassen und so. Aber obviously in der Story wurde gar nicht so viel drüber gesprochen. Das Einzige, was ich weiß, also was meine persönliche Kritik vielleicht wäre, so als, ich weiß nicht, vielleicht kommt es auch als Person, die in Deutschland lebt und so und erstmal so ein bisschen auf die Staaten so da blickt. Aber dieses Ding von, man hat mal endlich mal ein Stück oder ein Musical, in dem zu viele schwarze Menschen, People of Color zu sehen sind, die da zusammen halt aufführen. Und meine Frage ist, wie available, wie zugänglich ist das für Menschen, die jetzt nicht unbedingt die Mittel haben, zu so einer Broadway-Show zu gehen, wo so ein Stück, wo eine Karte bis zu 300...
Nicht bis zu.
Ach so, oh, ab.
Das ist so das Mittelpreisige.
Oh, Jesus Christ. Okay, you. See? See? Genau, das ist so meine Frage. So, ne? Es ist nett, dass man das gemacht hat. Aber meine Frage ist, was hat man tatsächlich auch gemacht, so physisch, im realen Leben? Ne? So Sachen wie zum Beispiel Local Schools, Klassen einzuladen und zu sagen, ihr könnt euch die Story, ihr könnt euch das angucken. Nicht nur, um irgendwas darüber zu wissen, wie die USA entstanden ist und dass es Gründungsväter gab, die irgendeine Sache unterzeichnet haben, sondern auch zu sehen, welche Menschen diese historischen Personen spielen. Dass so viele verschiedene Menschen, also viele verschiedene schwarze Menschen und POCs auf der Bühne sind und spielen zusammen. Ich habe darüber nichts gelesen, gehört oder so, dass man das gemacht hat. So, ich meine, jetzt über Disney Plus ist es natürlich noch zugänglicher geworden. Man kann so ein Abo abschließen. Es gab ja in der Anfangszeit von Disney Plus die ersten 3 Monate oder so Probeabo und so. Und ich glaube, zu der Zeit lief Hamilton auch. Was ganz gut ist, dass selbst wenn man sich das überhaupt nicht leisten kann, Abonnement abzuschließen, trotzdem irgendwie einen Zugang dazu zu finden, umsonst oder so.
Gab's während, als Hamilton rauskam, gab es keine Probe.
Ach so, okay, siehst du?
Ja.
Aber das mal wirklich live, nicht nur im Fernsehen, wirklich live zu sehen, das zu erleben, das erleben zu dürfen, so, dass dann nichts gemacht wird. So.
Ja. Ich weiß halt nicht, ich kann jetzt nicht sagen, ob da was gemacht wurde, vielleicht, aber wenn, dann hat es vielleicht eine oder zwei Schulen getroffen, die haben Glück oder so. Zudem an den Schulen was machen, ist schwer, aber das ist dann eine Kritik an einer ganz anderen Stelle, weil die stehen da 8-mal die Woche auf der Bühne und kriegen möglicherweise nicht mehr genug Geld. So.
Ja.
Und dann noch zu einer Schule gehen und so, dann kann man genauso
gut. Nee, nicht zu einer Schule gehen, dass man sagt, man lädt mal eine Klasse ein.
Ah, okay, alles klar. Ja.
Ich meine, man kann nicht jede Klasse in den Staaten einladen, aber zu sagen, wir öffnen mal unsere Türen für, für eine Klasse am Tag oder für 3 Monate können Klassen kommen oder so umsonst.
Ja, aber am Ende ist es ja dann eher, man targetet damit definitiv eher eine weiße Audience, weil in einer Stadt wie New York eher weiße Leute das Geld haben.
Ja, yeah, obviously, ist auch nicht schlimm. Muss man ja auch. Die sollen auch das Geld rausholen, wenn überhaupt.
Klar,
aber dass man sagt, dazwischendurch sind dann auch, zum Beispiel, wenn, es gibt einfach eine Shownight, da kommen die weißen Leute mit ihren 500-Dollar-Tickets, schön und gut, aber da sitzt dann auch vielleicht eine Klasse, genau, die umsonst Karten bekommen hat und nicht durch dieses Lottery-Verfahren, weil wie viele Lottery-Karten gibt's? So. Dass man sagt, okay, 30 Karten haben wir reserviert, die Klasse aus der und der Schule oder aus der Uni oder so kommen, auch mal vielleicht aus einer Theater-Uni oder sowas, Schauspiel-Uni oder Schauspielschule oder sowas. Öffnet eure Tore. Das ist, wo ich mir denke, so, das hätte man, die Opportunity hätte man nehmen können, weil es auch vielleicht, weil es auch ein bisschen monumental ein bisschen auch ist. Und wirklich zu sehen, so, vor allem, du warst auf einer Schauspielschule, zu sehen, so, okay, ich gehe jetzt zu so einem Stück, and I see myself there. Und nicht nur eine Rolle und dazwischen sind alles nur Weiße, sondern whole cast oder Majority. Ja. Also das ist so mein, das, daran habe ich zuerst gedacht, weil ich dachte mir so, wenn schon sowas ist und dann auch mit Hip-Hop und so, der Bezug zu New York, Hip-Hop und so und auch zu den ganzen Einflüssen aus den Anfangszeiten von Hip-Hop und so, finde ich es ein bisschen schade, dass man daran nicht gedacht hat, weil das war sehr wichtig gewesen. Ich meine, allein schon die Sache, die Tatsache, dass Lin-Manuel ist
Latino,
aber ich weiß nicht, war unbedingt white passing, aber er sieht aus, ja doch, schon, er sieht aus wie ein Spanier.
Ja, er ist nicht mal, in Amerika ist er nicht mal passing.
Okay, probably not,
but... In Spanien ist er in Spanien, aber nicht in Amerika.
Okay, gut. I'm just saying, aus meiner Sicht, wie ich hier sitze.
Okay.
I've never lived aber there.
Also, the side note, dass auch die Reaktion in meiner Schule damals war so, also alle haben es geliebt, aber die weißen Kids haben sich dann plötzlich alle so nicht aufgeregt, in Anführungsstrichen, aber aufgeregt, dass sie dann nicht spielen, dass sie niemand
mehr spielen. Ihr dürft alle spielen.
Ich habe mir so, okay, dann geh zu jedem anderen Broadway-Stück, was willst denn du
jetzt? Bist du dumm?
So, dann, ich weiß noch, bin ich damals mit einer Klassenkameradin, die Thailänderin ist, die war so, ey, es gibt eine Hamilton-Audition, lass mal gehen. Ich war so, okay, lass uns gehen. So, und haben dann so irgendwie unten im Dorm noch mit der einen gequatscht und meinten so, ja, wir gehen morgens diese Audition, weil es gab halt für die Tour noch Plätze. Mm-hmm. Also, dazu muss man sagen, in Amerika hast du meistens das Broadway-Stück und dann hast du es an anderen festen Orten in Amerika und hast dann aber noch Touren. Mm-hmm. Genau. Auf jeden Fall sind wir dann da unten und sie sagt so, wir erzählen ihr davon, ja, wir gehen zur Audition. Ich so, oh, ich will auch! Es ist so gemein, so, dass ich da nicht hin kann. Und wir stehen da wirklich so.
Also, Bitch, willst du mich verarschen?
Ich hab mich. Willst du mich verarschen? Willst du mich wirklich verarschen?
Du kannst überall hingehen, ja?
Überall. Überall. Vor allen Dingen gehörte sie.
Du kriegst mehr Geld für eine Scheißrunde.
Zu den Leuten in unserer Schule, und da war leider auch so eine Hierarchie von, das ist die beste Klasse. Das hat keiner gesagt, aber wir sind nicht dumm. Das sind die Kids, die man als am besten gedeemt hat und die am nicht so besten, also dann ging es halt so bergab.
Mhm.
Die Gruppe war hauptsächlich weiß auch. Und dann denke ich mir so, sie kriegt da jetzt die ganze Zeit alles in den Arsch geschiebt. Sie wird sozusagen, die preppen sie für die Realität, dass weiße Actors einfach mehr Opportunities haben. Und sie regt sich hinterher trotzdem noch auf, dass sie nicht bei Hamilton mitspielen kann. Also, you need to have everything. Like, can we have something for wirklich ourselves?
Die denken, sie können alles haben.
Wirklich?
Nicht alles ist für
nicht
Weiße.
Nicht alles ist für euch, wirklich nicht. Nicht alles. Wirklich nicht alles. Das war wirklich für mich.
Let that stay in your mind.
Boggling.
Not everything has auch to be yours. You're stealing almost everything.
Sie meinte auch, eine Freundin von ihr ist jetzt im Business, also sie ist jetzt fertig graduated, sie auditioned und sie meinte dann so, dann meinte sie halt, das Mädel, sie meinte, es ist gerade total schwer, Rollen zu kriegen, so. Es ist voll gut, dass jetzt viel mehr POCs und Black People, also ja, nicht Black People, viel mehr POCs,
ja, weiß man, immer nur POCs,
Jobs kriegen. Aber jetzt muss es wieder ausgeglichen werden.
Es war alles... Mann, egal, ich will nicht schreien, ja?
Ich schreie nicht. Weil it's all I can say. Das ist wirklich
step
diese
Verfärbheit.
Und deswegen ist, finde ich, aber auch Hamilton wichtig. So, hier, ihr könnt gucken, but you can't be part of it.
It's not yours.
It's not yours to take.
We invited you to look.
Exactly.
Und das ist schon mal
stay
was.
Stay in your lane.
Ja? Okay, jo.
Okay, jetzt so, haben wir uns...
This is it.
über eine Stunde in Rage geredet und
wir sollten auch aufhören, mal nach jeder Folge zu sagen, wir haben uns jetzt in Rage geredet, because wir stehen dazu, sind unsere Emotionen, die sind valid und wir sagen, was wir wollen, wie wir es wollen. Also es war super nett.
Genau. Es war auf jeden Fall viel Information so. Wer Hamilton kennt, ist natürlich dazu eingeladen gewesen, bis zum Ende zu hören. Wer zwischendurch aufhören wollte, um Hamilton gucken zu gehen, ist auch valid. Alles andere akzeptiere ich nicht.
Schreibt uns doch gerne, also falls ihr das Stück gesehen habt, obviously, schreibt uns doch gerne, was euer Lieblingsstück war, wie ihr es auch fandet, weil ich habe das Gefühl so, ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, wir sind die Einzigen, die so richtig, richtig, alle gucken sie einmal an und sagen, ja, war nett. Mhm. Aber ich glaube, ja, ich habe das Gefühl, wir sind die Einzigen, die so richtig, richtig krass geil finden. Deswegen, aber vielleicht...
Vielleicht verstecken sich ja ein paar auch super Fans.
Mhm, und Musical-Nerds. Nerds,
die uns vielleicht noch ein bisschen belehren können zu dem Thema. Oder vielleicht habt ihr eine Empfehlung für ein anderes Musical, was man sich irgendwie online angucken kann. Also ich würde heute keinen Musiktipp abgeben, weil ich jetzt schon 20 Songs von Hamilton rausgegeben habe. Es muss reichen, okay?
Okay, kommen wir jetzt zu unseren Tipps. Also einmal, welche Person wir amplifieren wollen und auch zu unseren Medientipps. Also ob es jetzt um Film, Fernseher, Musik, whatever ist. Ich möchte heute Jesenia amplifieren. Es ist eine super tolle Person, die ich vor kurzem kennenlernen durfte, also persönlich kennenlernen durfte. Vorher kannten wir uns eher so ein bisschen über Instagram, haben so hin und her geschrieben. Und ja.
Die Person, die ich amplifieren möchte, ist Olivia Krasner. Ich arbeite mit Olivia Krasner bei Harry Potter. Wir spielen beide Hermine in Understudy. Und Olivia macht so ein bisschen, auf ihrem Instagram eigentlich, singt sie ein bisschen. Sie hat sich jetzt auch Rollschuhe gekauft, freut ein bisschen. Also auf jeden Fall eine sehr lebensfrohe Person. Es macht manchmal einfach Spaß, ihr dabei zu gucken, wie sie einfach lebensfroh ist. So. Wenn man mal eine Pause braucht von Insta-Models oder eher nicht so Happy-Team.
Ah, okay. Also ich habe einen Musiktipp und zwar ist mein Musiktipp Jasmine Cephas-Jones. Sie hat Peggy gespielt in Hamilton und hat jetzt im Mai, glaube ich, eine EP rausgebracht, die heißt Bluebird und ich finde sie richtig gut. Könnt ihr mal reinhören.
Also, das war's von uns. Wenn ihr Anmerkungen habt, natürlich wie immer, könnt ihr uns E-Mail, könnt ihr kommentieren, könnt uns DM hier auf Insta. Wenn ihr uns einmal reingrätschen wollt mit Informationen, die wir vielleicht vergessen haben oder die falsch genannt worden sind, auch gerne.
Falls ihr Vorschläge habt für Themen, die wir besprechen sollen oder so. Oder auch mal vielleicht so ein paar Tipps für uns, was wir uns angucken können.
Ja,
Musik, die wir uns anhören können, gerne. Weil die Folge hat mir sehr Spaß gemacht und ich möchte gerne nochmals über andere, ich habe es ja auch schon in anderen Folgen gesagt, über andere Dinge sprechen, also andere Serien, Filme, ne? Sowas mache ich halt gerne. Deswegen, Tipps hierher.
Ansonsten sehen wir uns bei der nächsten Folge.
Tschüss.
Ciao.